Genau, die Umstände sind noch ja ein wenig im Unklaren, weil die türkische Armee oder der türkische Staat diesen Angriff leugnet oder die Verantwortung dafür leugnet. Allerdings ist es so gewesen, dass an dem Tag, also an dem 20. Juli, ja, Raketen wohl eingeschlagen sind in einem Gebiet, das halt sehr beliebt bei Touristinnen und Touristen auch ist. Dementsprechend, ja, die Opfer waren halt auch Leute, die nicht von vor Ort sind, sondern es waren vor allem arabische Touristinnen, die sozusagen in diesen heißen Sommermonaten eben, ja, im Irak in Richtung Norden reisen, in kühleres Gebiet, ins gebirgigere Gebiet. Und dort in der Region Sachus ist halt die türkische Armee sehr präsent. Und ja, sie führt ak seit April letzten Jahres dort auch einen Krieg gegen die Stellung der Arbeiterpartei Kurdistans, greift sozusagen aus der Luft an, aber auch mit Soldaten, aber beschießt auch ja immer wieder von ihren Militärstützpunkten, die sie dort errichtet hat, zivile Siedlungsgebiete. Und was jetzt die Umstände waren, warum genau dieses Gebiet angegriffen worden ist, ist unklar. Allerdings hat das Außenministerium im Irak und auch militärische Verantwortliche jetzt zuletzt klar davon gesprochen, dass es ein türkischer Angriff war, auch wenn die Türkei das leugnet, also dass sozusagen Raketenreste das beweisen, dass es ein türkischer Angriff gewesen ist. Und entsprechend war halt auch die Aufruhr groß. Es ist nicht der erste Anschlag dieser Art oder der erste Angriff gegen zivile Siedlungsgebiete, aber oft hat es bisher ja die kurdischen, viele kurdische, also vor allem kurdische Zivilisten getroffen, auch im jesidischen Gebiet Schengal beispielsweise, wo zivile Siedlungsgebiete immer wieder bombardiert worden sind. Dieses Mal hat es halt einen anderen Charakter dadurch gehabt, dass es zum einen in den kurdischen Siedlungsgebieten passiert ist, die Opfer aber arabischer Herkunft waren, und das hat im Prinzip im ganzen Irak für Aufruhr und Proteste gegen die Türkei gesorgt. Und auch dafür gesorgt, dass die politischen Parteien sich gegen diese türkischen Militäraktivitäten in Südkurdistan, also im Nordirak, aussprechen.
Das ist ja auch kein so alltäglicher Vorgang, beziehungsweise dann auch völkerrechtswidrig, beziehungsweise völkerrechtlich durchaus problematisch. Wir wollen da jetzt im Folgenden gleich noch drauf eingehen, was denn so die Situation, sage ich mal, ist in der Türkei, um die Türkei herum. Um ein bisschen da Licht ins Dunkel zu bringen. Aber vorher würde ich dich gerne noch fragen, könntest du vielleicht einmal kurz dich, deinen Verein und die Arbeit, die ihr macht, vorstellen?
Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Mako. Ich bin sozusagen von Anfang an mit auch in diesem Verein, also im kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit mit dabei. Gegründet haben wir uns in Frankfurt am Main. 2010, 2011 war die Gründungsphase. Mittlerweile haben wir unseren Sitz in Berlin, und was wir halt machen ist, ja, der Name sagt es schon, eigentlich Öffentlichkeitsarbeit. Wir begreifen das vor allem als Gegenöffentlichkeitsarbeit, weil wir das Gefühl haben, dass die Ereignisse, die in Kurdistan passieren, nicht adäquat in die deutschsprachigen Medien wiedergegeben werden. Genau da versuchen wir sozusagen mehr für Öffentlichkeit zu sorgen, Leute aufzuklären, was passiert gerade in Kurdistan, was sind die Belange der kurdischen Bevölkerung, aber auch was sind die Probleme der kurdischen Community in Deutschland. Und ein Teil unserer Arbeit ist halt ganz klassische Pressearbeit, das heißt, wir schreiben Pressemitteilungen, treffen Journalistinnen und Journalisten, gehen auf Veranstaltungen und sprechen dort. Und ein zweiter Teil ist, dass wir sozusagen eine Vernetzung aufgebaut haben mit verschiedenen kurdischen Akteurinnen und Akteuren aus der Region Kurdistan, also eigentlich aus allen vier Staaten, in denen die kurdischen Siedlungsgebiete aufgeteilt sind, Türkei, Irak, Iran und Syrien, und auch sehr viel mit kurdischstämmigen Journalisten in Kontakt sind, um selbst über aktuelle Geschehnisse up-to-date zu sein und die dann sozusagen auch richtig an die deutsche Öffentlichkeit weiterzugeben.
Ich finde das sehr spannend, dass ihr dann auch so diesen Einblick habt, was passiert dort vor Ort, weil ich würde auf jeden Fall diese Einschätzung von dir teilen oder von euch, dass in der deutschen Öffentlichkeit da sehr wenig ankommt, so irgendwie auch der Ukraine-Krieg sich öffentlichkeitstechnisch so ein bisschen darüber gelegt hat. Da wollte ich auch direkt eigentlich. Können wir da direkt reingehen? So, ich wollte nämlich fragen, wie ist deine Wahrnehmung, wie ist eure Wahrnehmung nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts? Hat das quasi für für eine Veränderung der Situation gesorgt. Also die Türkei unterhält quasi nach Russland Freundschaft oder gute Beziehungen auf jeden Fall, aber ist eben auch Teil der NATO. Hat Erdogan quasi nun militärisch gesehen, politisch gesehen, durch den Konflikt und die Taktik, die sie da anwenden, auch als Regime an Handlungsspielraum gewonnen, also auch an Handlungsspielraum militärisch gegen die kurdische Bevölkerung und die kurdische Arbeiterpartei vorzugehen?
Das definitiv. Also die Situation hat sich tatsächlich für Erdogan selbst und seine Agenda zum Positiven gewendet nach dem Ukraine-Krieg, einfach weil die Türkei als NATO-Partner nochmal wichtiger geworden ist und die Rolle der Türkei einfach auch in diesem Konflikt sehr wichtig ist, weil sie auch zum einen ja den Dialogkanal zu Russland aufrechterhält. Also da diese Partnerschaft, von der du gesprochen hast, die gibt es tatsächlich. Sie haben sich ja auch vor kurzem jetzt, Putin, Erdogan und der iranische Präsident haben sich auch in Teheran vor kurzem getroffen. Auf der anderen Seite sind beispielsweise die türkischen Drohnen im Krieg, im Kampf gegen die russische Armee in der Ukraine sehr wichtig für die ukrainische Armee. Und insgesamt hat die NATO sozusagen an Stellenwert nochmal gewonnen. Also vor ein paar Jahren, also vor nicht allzu langer Zeit, hat Macron davon gesprochen, dass die NATO quasi hirntot sei. Und jetzt ist die NATO sozusagen wieder ein wichtiges Verteidigungsbündnis gegen Russland geworden. Und darin spielt natürlich Erdogan auch eine wichtige Rolle. Aber insgesamt, finde ich, zeigt dieser Konflikt, also der Ukraine-Konflikt und der dazu parallel laufende Krieg der Türkei in Kurdistan sehr deutlich, ja, so etwas wie eine Doppelmoral auf, weil die Vorwürfe, die gegen die russische Armee gemacht werden, also dass es ein völkerrechtswidriger Krieg ist, dass Zivilsiedlungsgebiete beispielsweise bombardiert werden, das alles passiert tatsächlich ja auch in Kurdistan durch die türkische Armee, findet aber keine Aufmerksamkeit. Und da sieht man sozusagen, dass sozusagen die deutsche Politik und die deutsche mediale Öffentlichkeit sehr stark darauf kommt, guckt, wer der Aggressor ist. Und im Fall von Erdogan werden dann halt ja eben wegen seiner politischen Bedeutung aktuell ja die Augen verschlossen. Wir haben das eigentlich auch schon in Syrien gemerkt vor einigen Jahren, als sozusagen Kurden und Kurden im Kampf gegen den IS tapfer die Bodentruppen gestellt haben und auch mit großen Opfern den IS immer weiter zurückgedrängt haben, waren sie in den deutschen Medien die Heldinnen und Helden. Und als dann der IS aber militärisch zerschlagen worden ist und die Türkei angefangen hat, im Prinzip Gebiete zu annektieren in Nordsyrien und das gemeinsam mit dschihadistischen Kräften auch gemacht hat, die dann auch Kriegsverbrechen verübt haben, die auch Leute vertrieben haben, die im Prinzip ein ähnliches System aufgebaut haben wie der IS zuvor in den besetzten Gebieten, da wurde dann nicht mehr so berichtet, weil eben war nicht der IS sozusagen der militärische Gegner, sondern die Türkei. Und da merken wir zum Beispiel auch als Öffentlichkeitsarbeitsbüro, wir kommen sehr schwer durch an die Öffentlichkeit und kriegen nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie davor.